Er verspricht seinen Opfern die Freiheit, doch in Wahrheit ist er ein Serienmörder. Er wartet, bis sie schlafen, und er schlägt sie mit einer Axt. Doch was er der 12-jährigen Nichte antut, ist noch schlimmer als der Tod. Das ist die Geschichte von Hubert Pilczig, der Bestie von Sennetz. Willkommen beim Mörderisches Österreich, dem preisgekrönten Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen in der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist und preisgekrönter Podcaster. Heute gibt es einen Fall, der hauptsächlich in Böhmen, also in Tschechien spielt, genauer gesagt in Pilsen. Jetzt höre ich natürlich schon wieder die Einwände, der Podcast heißt aber Mörderisches Österreich. Aber ihr wisst, wir wollen ja das mal nicht so genau nehmen. Und ich könnte jetzt argumentieren, dass unser heutiger Täter in Österreich-Ungarn geboren wurde. Aber das ist halt auch ein bisschen weit hergeholt. Ich könnte auch den blöden Schmäh machen, dass das alles ja eh irgendwann einmal Österreich war. Ja, ihr wisst eh schon, also damals, als Österreich noch bei Böhmen war. Aber das ist im Jahr 2026, glaube ich, auch nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also sage ich euch einfach, wie es ist. Ich will diese Geschichte einfach erzählen, weil sie so unfassbar ist. Und außerdem sind die Schicksale vieler Tschechinnen und Tschechen, die nach Österreich ausgewandert sind, irgendwie indirekt mit dem heutigen Fall verknüpft. Kleiner Disclaimer. Ja, ich werde heute tschechische Personen und Ortsnamen erwähnen und ich werde mindestens die Hälfte davon falsch aussprechen, obwohl ich mir extra einen Ausspracheguide durchgelesen habe. Bitte verzeiht, mein Tschechisch reicht gerade mal so, damit ich mir im Gasthaus ein Bier bestellen kann. Aber bevor es losgeht, noch eine kleine Nachricht von unserem Sponsor Holy. Die haben nämlich wieder zugeschlagen und bringen etwas an den Start, worauf ich persönlich sehnsüchtig gewartet habe, die neuen Holy Milkshake Coffee Sorten. Das sind jetzt keine überzuckerten, schweren Eiskaffees aus dem Supermarkt. Holy bringt uns eiskalten, cremigen Kaffeegenuss in drei genialen Sorten. Iced Coffee Latte, Iced Hazelnut Coffee und mein absoluter Favorit, Iced Caramel Coffee. Das Besondere diesmal, weil echter Kaffeegeschmack einfach ein bisschen Starthilfe braucht, ist im Gegensatz zu den anderen Holi-Sachen eine ganz kleine, aber wirklich geringe Menge Zucker drinnen. Der Werbeclaim, dass da kein Zucker drin ist, den kann ich diesmal nicht bringen, aber schmeckt dadurch auch wirklich ein bisschen besser. Man muss sagen, es ist ja Zucker, es ist schon geil. Und das Beste für den Fokus, jede Portion liefert euch knackige 50 Milligramm Koffein, perfekt für heiße Sommertage. Und wenn ihr euch durch dicke Aktenberge wühlen müsst, so wie meine Wenigkeit, eine Dose bringt euch auch satte 50 Portionen, also 50 mal 50 Milligramm könnt ihr jetzt ausrechnen, für nur 39,99 €. Und keine Sorge, die Sorten bleiben dauerhaft im Sortiment. Gebt einfach meinen Code mörderisch direkt bei der Kasse ein und spart direkt 10%. Und dann könnt ihr das fette Starterpaket um 54 € bekommen und ihr kriegt auch noch einen gratis Thermoshaker dazu, weil dann bleibt der Eiskaffee, jetzt hätte ich bereits gesagt, der Eiskaffee bleibt dann warm, aber den Eiskaffee will man eigentlich kalt haben. Im Thermoshaker bleibt der Eiskaffee kalt. So ist es. Weil die funktionieren nämlich in beide Richtungen. Tut man was Warmes rein, bleibt es warm. Tut man was Kaltes rein, bleibt es kalt. Den Link und den Code packe ich euch in die Shownotes. Also jetzt könnt ihr unten drauf klicken. Gönnt euch den Koffeinkick und weiter geht's mit unserem Fall nach Böhmen. Kapitel 1. Die Leiche im Jägerhaus. Willkommen in Sruč-Senec, einer kleinen Gemeinde im heutigen Tschechien. Genauer gesagt im Okres, also im Landkreis oder Bezirk Pilsen in Böhmen. Die Gemeinde liegt etwa 7 Kilometer von Pilsen entfernt. Falls euch das jetzt gar nichts sagt, wir befinden uns südwestlich von Prag, schon eher nahe an der bayerischen Grenze. Die Gemeinde ist ein klassisches Kaff in Mitteleuropa. 3000 Einwohner, ein historischer Hauptplatz mit einer Pizzeria und Kebabbude, eine alte Burg, eine nette Kirche, viel Gegend, viel Wald und ein frisch sanierter Fußballplatz für den örtlichen Verein. Dazu Volksschule, Hauptschule, ein Postamt und ein Ärztezentrum. Wenn ihr euch Satlet, Aksams, Ilmitz oder Großorl vorstellen könnt oder irgend so ein Nest in eurer Umgebung, dann habt ihr schon einen ganz guten Eindruck. Aber immerhin, hey, es gibt hier ein Luftfahrt-Freilichtmuseum, wo man sogar in die Flugzeuge hineinsteigen kann. Aber sonst ist hier normalerweise nicht viel los. Das war im Jahr 1951, genauer gesagt im März 1951, nicht anders. Trotz der Machtübernahme der Kommunisten und den politischen Umstürzen und Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg war und ist Senec eine Kleingemeinde. Da erregt es schon Aufsehen, wenn plötzlich die Feuerwehr gerufen wird. Das alte Försterhaus steht in Flammen. Ja, sowas kommt vor. Da haben wieder irgendwelche Lausbuben oder Teenager drinnen gesoffen und geraucht oder so irgendwas. Lipovka wird die Hütte genannt. Das heißt ungefähr sowas wie beim Lindenbaum. Das Häuschen gilt eigentlich als verlassen. Viel muss die Feuerwehr hier nicht mehr retten. Da geht es wahrscheinlich eher darum, dass man ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert. Das gelingt auch. Das Feuer ist rasch unter Kontrolle und am 6. März 1951 kann recht schnell Brand ausgegeben werden. Am nächsten Tag beginnen die routinemäßigen Ermittlungen der Polizei. Schließlich brennen solche Hütten ja nicht von alleine. Doch die Ursache für das Feuer war keine weggeworfene Zigarette oder ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer. Als die Ermittler in das Haus gehen, finden sie sofort die verkohlten Überreste eines Menschen. Die Leiche liegt in einem völlig zerstörten Bett. Menschliche Körper brennen nicht besonders gut, das haben wir ja schon öfter besprochen. Der Grad der Verbrennungen an der Leiche ist aber unnatürlich hoch. Der Körper ist völlig bis zur Unkenntlichkeit entstellt, da ist fast kein Gewebe mehr übrig. Die tote Person ist nicht mit einer Zigarette im Mund eingeschlafen, sie wurde angezündet. Spuren von Diesel oder Benzin wurden aber nicht gefunden, aber es wurde festgestellt, dass Motoröl als Brandbeschleuniger verwendet wurde. In den verkohlten Überresten finden die Ermittler einige nicht brennbare Gegenstände. Unter anderem die Scherben einer optischen Brille. Die Leiche trug außerdem eine Halskette. Außerdem fanden die Ermittler der Polizei eine Verstärkung für den Hemdkragen aus Metall. Ihr wisst schon, das sind diese kleinen Plättchen, die man sich unter den Hemdkragen stecken kann, damit der nicht kollabiert, so wie bei meinem tollen Hawaii-Hemd hier. Das legte den Verdacht nahe, dass es sich bei der Leiche um einen Mann handelt. An der Leiche oder dem, was davon übrig ist, wurde eine Obduktion vorgenommen. Die Gerichtsmediziner bestätigen, dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben muss. Etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, so genau lässt sich das nicht mehr sagen, und etwa 50 bis 60 Jahre alt. Das kann man anhand der Zähne ganz gut feststellen. Und der Mann war noch am Leben, als das Feuer ausbrach. Er ist also bei lebendigem Leib verbrannt. Na, woher man das weiß? Bei der Untersuchung der Venen wurden Spuren von kochendem Blut festgestellt. Naja, all das schreit jetzt nicht zwingend nach Mord. Es ist durchaus möglich, dass sich der Mann selbst angezündet hat. Aber verdächtig ist das alles schon. Aber da die Polizei weder eine Identität des Toten ermitteln konnte, noch jemand in der Gegend als vermisst gemeldet wurde, auf den die Beschreibung passt, verliefen die Ermittlungen schnell im Nichts. 4 Monate später, es ist der 20. Juli 1951, eine Gruppe Kinder spielt in einem Wald bei Senec in einer Sandgrube. In anderen Berichten waren die Kinder dort unterwegs, um Sand zum Scheuern von schmutzigen Töpfen zu sammeln. Als sie da so graben, machen sie eine Entdeckung, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Da ragt ein menschliches Bein aus dem Sand heraus. Die Polizei wird gerufen. Die Ermittler beginnen zu graben und bald stellt sich heraus, das Bein gehört zu einer fülligen Frauenleiche, die hier in einem flachen Grab verscharrt wurde. Die Verwesung ist schon weit fortgeschritten, dennoch ist schnell klar, dass die Frau um die 30 Jahre alt sein musste. Die Tote trug einen BH und ein weißes Hemd, sonst war sie nackt. Ein Knebel ragte aus ihrem Mund und um ihren Hals war eine weiße Schnur festgezogen. Die Gerichtsmediziner stellten bei der Obduktion fest, dass die Frau bereits 3 bis 5 Monate zuvor erdrosselt worden war. Davor dürfte sie durch einen Schlag auf den Kopf betäubt worden sein. In diesem Fall ist die Todesursache schnell klar, Strangulation, also ein Mord. Da die Leiche keine 10 Kilometer von dem Toten in der Hegerhütte gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass eine Verbindung besteht, vor allem weil da auch zeitlich ja kaum ein Abstand ist. Also 4 Monate sind vergangen, die Leiche da jetzt in der Sandgrube ist 4 bis 5 Monate tot, also das ist hübsch derselbe Zeitpunkt. Und so oft findet man in einem Dorf wie Senec auch keine Leichen. Aber auch hier gestaltet sich die Identifizierung der Toten als sehr schwierig. Aber die Ermittler finden etwas Auffälliges am Gebiss der Leiche. 2 Zähne waren mit einer auffälligen Krone versehen. Dabei kam eine besondere Technologie zum Einsatz. Es handelte sich um ein sogenanntes Acolyte-Inlay. Das ist anscheinend so eine Gusstechnik, die aber heute anscheinend nicht mehr angewendet wird. Ich weiß, es sind Zahnärzte unter euch. Vielleicht könnt ihr da ja ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Mit den Zahnkronen im Gepäck klappert ein Kriminalist systematisch sämtliche Zahnlabore und Zahnärzte in Pilsen ab. Und tatsächlich. Ein Zahnarzt erkennt die Kronen als seine Arbeit wieder. Und er hat den Namen und Adresse seiner Patientin aufgeschrieben. Es handelte sich um die am 1. Jänner 1920 geborene Renata Balejova, eine ledige Fotografin, deren Atelier nach der Verstaatlichung beschlagnahmt worden war. Dabei fanden die Ermittler heraus, dass Renata Balejova zusammen mit ihrem Vater Emanuel Balej und ihrer 12-jährigen Nichte Daniela, in einigen Quellen wird sie auch Dagmar genannt, aber ich bleibe jetzt bei Daniela, illegal das Land verlassen wollte. Na gut, also wenn mein Atelier beschlagnahmt wird, hätte ich wohl auch genug von den Kommunen, also ganz ehrlich. Nachdem die Identität geklärt war, befragte die Polizei den Lebensgefährten von Renata. Wie genau der ermittelt werden konnte, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich, naja, die werden schon gewusst haben, wo sie ihre Leute finden. Dieser gab bei der Polizei an, in dem Glauben zu sein, dass Renata die Grenze nach Bayern erfolgreich überquert habe. Er erklärte den Beamten, dass er diese Information wiederum von Renatas Tante aus Pilsen erhalten hat. Daraufhin fokussierte sich die Polizei eben auf diese Tante. Diese berichtete, dass Renata ihrem Vater und Daniela die Flucht geglückt sei. Schließlich befinden sie sich bereits in Bayern. Tatsächlich legte die Frau den Ermittlern Briefe vor, die von der 12-jährigen Daniela handgeschrieben waren. Woher die Briefe kamen, wollten die Ermittler wissen. Naja, aus Deutschland natürlich. Komisch. Keiner der Briefe war von der Post abgestempelt. Und alle waren unfrankiert. Den Ermittlern war schnell klar, dass es sich hier um eine Fälschung handeln musste. Wer bringt denn diese Briefe, wollen die Kriminalisten wissen. Die Tante schweigt. Die Ermittler haben längst eine andere Vermutung. Das unidentifizierte Brandopfer war wohl der Vater von Renata, der Emanuel. Auch die Beschreibung, 1,75 Meter groß, Mitte 50, passte. Da noch keine Leiche der kleinen Daniela gefunden wurde und diese offenbar munter Briefe schrieb, konnte das nur eines bedeuten, dass sich die 12-Jährige noch in der Gewalt des Mörders ihrer Tante und ihres Großonkels befand. Während der Befragung räumte die Tante ein, dass sie ebenfalls beabsichtigte, aus der Tschechoslowakei zu fliehen. Sie hatte sogar denselben Fluchthelfer engagiert, ihre eigene Flucht jedoch kurzfristig verschoben, weil sie Angst davor hatte, allein durch den Wald zu laufen. Zunächst war die Tante bei der Befragung, logischerweise, sehr zurückhaltend und weigerte sich, umfassend auszusagen. Sie befürchtete, dass die Ermittler lediglich wegen des versuchten illegalen Grenzübertritts ermittelten, für den sie selbst belangt werden könnte. Die Situation kippte jedoch völlig, als die Polizei sie mit der grausamen Wahrheit konfrontierte. Renata und ihr Vater Emanuel waren tot und die Briefe der Nichte mussten Fälschungen sein. Und da packt sie aus. Sie hatte die Briefe von eben diesem Fluchthelfer erhalten, der auch sie über die Grenze bringen sollte. Seinen echten Namen kannte sie nicht. Sie konnte nur seinen Decknamen nennen. Onkel. Aber sie wusste, wo er wohnt. Hausnummer 149 in Senetz. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal zu der besonderen gehirnakrobatischen Höchstleistung gratulieren. Da überlegst du dir einen Decknamen. Einen nicht besonderen, originellen, also Onkel halt, aber immerhin ein Deckname, damit niemand weiß, wer du wirklich bist. Und dann verrätst du aber jedem, der fragt, deine Adresse. Herr Haus Hirn vom Himmel. Kapitel 3. Der feine Onkel. Die Ermittler finden schnell heraus, dass in Hausnummer 149 in Pilsen ein gewisser Hubert Pilczyk wohnt. Sie forschen nach und finden heraus, dass es sich bei dem Herrn um einen Sonderling handelt. Er erzählte den Kindern im Ort, dass er einst Matrose war und den Untergang der Titanic überlebte. Ja, gut, so einen Pensionisten mit lebhafter Fantasie gibt es doch auch in jedem Ort. Tatsächlich wurde Pilczyk 1891 in Böhmen, also im damaligen Österreich-Ungarn, geboren. Er verbrachte sein Arbeitsleben als Schlosser in den Skoda-Werken in Pilsen, wo er bis zu seiner Rente angestellt blieb. Pilczyk war mit der 11 Jahre jüngeren Antonia verheiratet. Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Bei seinen Nachbarn genoss der 60-jährige Pensionist einen exzellenten Ruf und wirkte wie ein überaus freundlicher, vertrauenswürdiger und hilfsbereiter Mann. Er war als Sammler von Heilpflanzen und als großer Naturliebhaber bekannt, der gerne auch ausgedehnte Wanderungen unternahm. Seine Naturverbundenheit zeigte sich auch daran, dass er angeblich das Fällen von Bäumen verhinderte oder verbot, um die darin befindlichen Vogelnester zu schützen. Er wirkte so unverdächtig, dass er von den Bekannten der Opfer und Angehörigen schlichtweg als netter Onkel bezeichnet wurde. Daher der Deckname. Die Ermittler finden aber auch heraus, dass Pilczik ein Doppelleben führt. Er hortet in seinem Haus unzählige Waffen und ist gleichzeitig ein Fluchthelfer. Und er ist des zweifachen Mordes verdächtig. Heute würde man wohl Spezialeinsatzkräfte holen. Die heißen in Tschechien Časahová jednotka. So, das war jetzt mein einziger Versuch des Tschechischen. Bei uns sagt man Cobra. Das Problem, das gab es in den 50er Jahren noch nicht. Und die Polizei weiß, wenn sie Pilčiks Haus einfach so stürmen, also frontal da reingehen, dann gibt das ein Blutbad. Also müssen sie zu einer List greifen. Zuerst wird das gesamte Viertel lautlos abgeriegelt. Zwei Beamte des Korps der nationalen Sicherheit streifen ihre Uniformen ab, sie schlüpfen in dreckige Arbeitshosen, nehmen Werkzeug in die Hand und spielen die Rolle von ganz gewöhnlichen Elektrikern. Sie gehen zum Haus, atmen noch einmal tief durch und klopfen an der Tür. Als Pilčik öffnet, stehen da nur zwei Handwerker. »Ja, wir müssen die Stromzähler kontrollieren«, sagen sie. Pilčik schöpft keinen Verdacht. Er lässt die Männer herein. Die falschen Handwerker lassen den Blick durchs Haus schweifen. Ist er allein? Ja. Jetzt zählt jede Sekunde. Das Überraschungsmoment ist auf ihrer Seite. Bevor Pilčik überhaupt begreifen kann, was passiert, fliegen die Werkzeuge beiseite. Die Beamten werfen sich auf ihn, reißen ihn zu Boden, fixieren seine Arme. Die Handschellen klicken. Der Zugriff ist geglückt, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Doch was die Ermittler bei der anschließenden Hausdurchsuchung finden, lässt selbst den abgebrühtesten Polizisten das Blut in den Adern gefrieren. Zuerst stoßen sie auf ein regelrechtes Waffenarsenal. Eine englische Maschinenpistole, scharfe Pistolen, Jagdmesser. Dann durchkämmen sie das Grundstück und stoßen auf den Ziegenstall. In einem gut versteckten Lager stapeln sich die Habseligkeiten derer, die er im Grenzgebiet abgefangen hat. Unzählige Koffer, Kleidung, Dokumente und der Schmuck seiner Opfer. Es ist die Beute eines Serienmörders. Und es sind nicht nur die Sachen von Renata und Emanuel. Die Gegenstände deuten auf eine viel größere Zahl an Opfern hin. Doch wo ist Daniela? Als die Beamten tiefer in den Ziegenstall vordringen, bemerken sie einen geheimen Verschlag. Sie öffnen ihn und machen einen Fund, der ihnen den Atem raubt. Dort liegt Daniela an zwei große Holzbretter gefesselt. Ihr Kopf steckt in einem seltsamen Kasten. Das Mädchen lebt, aber sie ist in einem absolut erbärmlichen und furchtbaren Zustand, bis auf die Knochen abgemagert. Die Ermittler können den Kopf des Mädchens aus diesem Kasten befreien. Ein Foto davon poste ich euch auf Steady. Ja, und um zu verstehen, was Pilčik der Zwölfjährigen angetan hat, müssen wir uns diesen Kasten einmal genauer anschauen. Zuerst wurde Daniela gefesselt, auf zwei lange Holzbretter gelegt. Anschließend stülpte ihr Pilčik den doppelwandigen Holzkasten über den Kopf. Ihren Hals fixierte er im Inneren mit so einer Art Schlauchschelle. Um die Schreie von Daniela zu dämpfen, stopfte Pilčik den Kasten mit alten Lumpen aus. Da der Kasten den Kopf des Mädchens vollkommen umschloss und durch die Lumpen kaum noch Luft durchließ, befand sich im Deckel der Kiste ein kleines Metallröhrchen für die Luftzufuhr. Daniela wurde gezwungen, dieses Röhrchen permanent im Mund zu behalten, um überhaupt atmen zu können. In dieser Vorrichtung gefangen, war das Mädchen gezwungen, teilweise bis zu 16 Stunden am Tag völlig bewegungsunfähig auszuharren. Sie konnte in dieser Zeit weder auf die Toilette gehen, noch sich gegen Insekten wehren. Während Daniela an Bretter gefesselt und ihrer Sinne beraubt war, hat Pilčik das Mädchen monatelang schwer missbraucht. Für Daniela war dieser 6. September 1951 nicht nur der Tag von Pilčiks Verhaftung, es war der Tag, an dem sie der Hölle auf Erden entkam. Eine Polizeibeamtin wird später diese Vorrichtung am eigenen Leib ausprobieren. Dabei entstand dieses besagte Foto, bei dem man sich vorstellen kann, was Daniela durchleiden musste. Bei der Durchsuchung des Hauses finden die Ermittler eindeutige Hinweise, dass Hubert Pilčik nicht nur Emanuel und Renata umgebracht hat, sondern dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Die Ermittler sicherten etliche Koffer voller Herren- und Damenkleidung, Unterwäsche, persönliche Dokumente und Wertsachen. Darunter befanden sich auch 12 teure Pelzmäntel, also 12, sowie teilweise verbrannte Personalausweise. Im Garten seines Hauses stieß die Polizei zudem auf weitere vergrabene oder verbrannte Beweismittel, darunter Schmuck, Ausweise und sogar die künstlichen Gebisse seiner Opfer. Ein Foto von unzähligen Paar Schuhen zeige ich euch auch auf Steady. Anhand der ausgewerteten Fundstücke konnten die Kriminalisten Pilcik mindestens 3 weitere Morde konkret zuordnen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein, aber der Staatsanwalt konnte halt diese 3 Morde nachweisen. Der Ingenieur Lubomir Kraus und seine Frau Eva zählten zu seinen Kunden, die in den Westen fliehen wollten. Ihre Koffer und persönlichen Gegenstände wurden bei Pilcik zu Hause gefunden. Die Leiche von Lubomir Kraus wurde in einem nahen Wald unter Zweigen verscharrt entdeckt. Die Leiche seiner Frau Eva fanden Ermittler in einem niedergebrannten Hegerhaus namens Stoh in der Nähe von Marienbad. Also das mit diesem Hegerhaus, das dann niederbrannte, das hatte irgendwie System. Und dann war da Jan Hurka, ein Kaufmann aus Pilsen, der vorübergehend bei Pilcik zur Untermiete gewohnt hatte. Pilcik ermordete ihn und riss dessen gesamten Besitz an sich. Auf die Frage der Ermittler, wo sich die Leiche von Hurka befinde, antwortete Pilcik äußerst zynisch: Solange sie ihn nicht finden, können sie mir nichts beweisen. Ja, hat er auch irgendwie recht. Pilciks Taktik in den Verhören war es, den Ermittlern die Arbeit möglichst schwierig zu machen. Er war unkooperativ und dann schickte er die Polizei immer wieder auf falsche Fährten und spielte Katz und Maus und machte sich einen Spaß daraus, die in irgendwelche Wälder zu schicken, um dort nach irgendwelchen Leichen zu suchen. Dann leugnete er wieder hartnäckig irgendwelche Taten, die ihm durch Beweise bereits eindeutig nachgewiesen werden konnten. Dann erfand er ständig neue Geschichten und änderte seine Aussagen jeden Tag aufs Neue. Dann gestand er eben falsche Morde an Personen, die in Wahrheit sogar noch am Leben waren. Doch den Ermittlern gelingt es, das Schicksal von Emanuel Balay und seiner Tochter Renata zu rekonstruieren. Am 6. März 1951 führte Pilcik den Vater, Emanuel, in das verlassene Hegerhaus Lipovka in der Nähe des Dorfes Nekmir. Er erklärte seinem Opfer, dass dort ein Treffen mit einem weiteren Fluchthelfer stattfinden sollte. Balay arglos zu machen, riet er ihm, sich vor der anstrengenden Reise noch einmal ausgiebig hinzulegen und auszuschlafen. Ist auch schon ein älterer Herr, der Emanuel. Sobald Emanuel eingeschlafen war, schlug Pilcik ihm mit einer Knüppel oder einem Schlagstock wuchtig auf den Hinterkopf, um ihn zu betäuben. Anschließend bedeckte er den wehrlosen, bewusstlosen Mann mit Heu und Stroh und übergoss sein Opfer mit leichtem Motoröl. Ich weiß jetzt nicht, was leichtes Motoröl ist, aber in den Akten steht übrigens bei leichtes Motoröl, das er offensichtlich als Brandbeschleuniger nutzte und zündete das Gebäude an. Pilcik stahl nach der Tat die gesamten Wertsachen und Sachen des Opfers und kehrte nach Hause zurück. 11 Tage nach der Ermordung des Vaters wandte sich Pilcik an dessen Tochter Renata. Unter demselben Vorwand des rettenden Grenzübertritts lockte er sie in einen Wald in der Nähe seines Wohnortes Zenitz. Sobald Renata ihm den Rücken zukehrte, griff er sie hinterrücks an. Er schlug ihr wuchtig mit einem Sandsack auf den Kopf, um sie bewusstlos zu machen. Anschließend band er ihr einen Schnur um den Hals und erdrosselte die betäubte Frau. Um jegliche Lebenszeichen oder Schreie zu unterdrücken, stopfte er zusätzlich einen Knebel in den Mund. Die Tote, die nur noch spärlich mit einer weißen Unterwäsche bekleidet war, verscharrte er achtlos in einem flachen Grab in einer ehemaligen Sandgrube im Wald. Ob er Renata noch missbrauchte, ist unklar. Auch in diesem Fall eignete er sich das gesamte Gepäck sowie den wertvollen Schmuck seines Opfers an und schaffte die Gegenstände in sein Haus. Das dritte Familienmitglied der Balays, Renatas 12-jährige Nichte Daniela, tötete Pilcik nicht sofort, sondern hielt sie stattdessen monatelang unter schwerster Folter in seinem Ziegenstall gefangen. Obwohl er offiziell des 5-fachen Mordes beschuldigt wurde, waren die Ermittler überzeugt, dass Pilcik weitaus mehr Menschen getötet hatte. Die gewaltige Menge an gefundenen Koffern, Kleidungsstücken, Schuhen und vor allem dem wertvollen Schmuck, der war oft das einzige Zahlungsmittel der Immigranten, das ließ keinen anderen Schluss zu. Die wahre Zahl seiner Opfer konnte jedoch nie verifiziert werden und dürfte deutlich höher liegen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen war die Suche nach vermissten Personen im Ausland für die tschechoslowakischen Behörden extrem kompliziert. Schließlich verhandelte man diesseits des Eisernen Vorhangs nicht gerne mit den Kommunisten. Und zum anderen gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Familien von illegalen Immigranten als sehr problematisch, weil die mussten natürlich ebenfalls Strafen befürchten und haben halt der Polizei nichts gesagt. So kam es, dass Pilcik nur des Mordes an 5 Personen angeklagt wurde. Zu einem Prozess kam es aber nie. Pilcik starb am 9. September in seiner Zelle im Gefängnis Pilsenbori, also nur 3 Tage nach seiner Festnahme am 6. September. Offiziell wurde sein Tod als Suizid deklariert. Laut den offiziellen Angaben soll er sich mit einer provisorischen Schlinge erhängt haben, die er aus 2 zusammengebundenen Taschentüchern gefertigt hatte. Die genauen Umstände seines Todes gelten jedoch bis heute als äußerst verdächtig und lösten große Diskussionen aus. Und an wen erinnert mich das bloß? Ich komme ja auch nicht drauf. Also, ich meine einen aktuellen Fall, wisst schon, den mit der Insel. Es gab erhebliche Fragen, wie Pilcik in der streng überwachten Untersuchungshaft überhaupt an 2 Taschentücher gelangen konnte, um diese zusammenzubinden und als Strangulationswerkzeug zu nutzen. Offiziell wurde dieser Umstand mit einem angeblichen Versehen des Gefängnispersonals abgetan, durch das der Häftling irrtümlicherweise 2 statt nur 1 Taschentuch erhalten hatte. Die ursprüngliche offizielle Version besagte, Pilcik habe die verknoteten Taschentücher um seinen Hals gewickelt und zugebunden. Die anschließende Autopsie widerlegte dies jedoch eindeutig. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass die Taschentücher nicht um den gesamten Hals gebunden waren, sondern der Druck ausschließlich auf die Vorderseite des Halses, also den Kehlkopfbereich, ausgeübt wurde. Und ja, so erhängt man sich halt nicht. Also der Gerichtsmediziner war überzeugt, dass das kein typisches Erhängen war. Mit dem Tod von Hubert Pilcik endet die Geschichte noch nicht, denn nach seinem Tod am 9. September 1951 tauchten Informationen auf, dass Pilcik möglicherweise als geheimer Informant für die Staatssicherheit im Rahmen der Aktion Kameni, Steine, tätig war. Ja, ein Serienmörder im Dienst des kommunistischen Regimes. Ob Hubert Pilcik tatsächlich ein Mitarbeiter der tschechoslowakischen Staatssicherheit war, naja, das konnte bis heute nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Jedoch gibt es starke Indizien, die diese Theorie stützen. Das Ziel dieser Geheimdienstoperation war es, Fluchthelfer und Personen, die illegal die Grenze überschreiten wollten, in eine Falle zu locken und zu enttarnen. Dafür setzte die Staatssicherheit falsche Fluchthelfer ein, die die ahnungslosen Flüchtenden an eine künstlich geschaffene falsche Grenze führten, um ihnen den Eindruck einer erfolgreichen Flucht in den Westen zu vermitteln. Hinter dieser falschen Grenze wurden die Menschen dann von vermeintlichen amerikanischen Agenten in Empfang genommen und systematisch verhört. Der eigentliche Zweck dieser Verhöre war es natürlich, die Identität von echten Fluchthelfern und weiteren Details zu Fluchtnetzwerken herauszufinden, bevor die Flüchtenden schließlich verhaftet wurden. Obwohl Pilciks Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit teilweise angezweifelt wurde, sprechen mehrere auffällige Beweise für die Theorie. Pilcik besaß eine spezielle Erlaubnis, die ihm den Aufenthalt und die freie Bewegung im streng kontrollierten Grenzgebiet ermöglichte. Ein solches Dokument wurde normalen Bürgern der Tschechoslowakei damals nicht ausgestellt und war für eine Privatperson äußerst ungewöhnlich. Die mysteriösen Umstände seines Todes. Naja, sein plötzlicher Tod in der Untersuchungshaft im Gefängnis Pilsenbori wirft bis heute Fragen auf und nährt eben die Spekulation, dass er als Mitwisser beseitigt werden sollte. Der Journalist Jaroslav Mareš brachte sogar die Theorie ins Spiel, dass Pilcik von den Gefängniswärtern zu Tode geprügelt worden sein könnte, was jedoch nie offiziell bestätigt wurde. Letztendlich sind stichhaltige Beweise für seine Tätigkeit als Informant entweder verloren gegangen oder die genauen Umstände seiner Inhaftierung und seines Todes bleiben für immer ungeklärt. Pilciks Rolle als möglicher Staatssicherheitsagent bleibt ein ungelöstes Rätsel. Den Fall heute noch einmal aufzurollen, ist so gut wie unmöglich. Die Akte Pilcik ist verschollen. Aber ihr habt die Möglichkeit, dem größten Serienmörder Tschechiens einmal Auge in Auge gegenüberzustehen. Dann könnt ihr nämlich ins Polizeimuseum Prag gehen. Dort wird nämlich der Kopf Pilciks aufbewahrt. Der schwimmt jetzt in Formaldehyd in einem großen Gurkenglas herum. Auch das Folterinstrument, mit der die kleine Daniela gequält wurde, ist noch vorhanden. Miloslav Jedlička, ein mittlerweile verstorbener Hauptmann der tschechischen Polizei und Ausbilder für Kriminalistik, hat sich zur Aufgabe gemacht, derartige Fälle für die Nachwelt zu erhalten. Er schreibt: Jeder von uns kann jederzeit mit einem solchen Verbrechen konfrontiert werden, auch wenn man glaubt, dass einem selbst so etwas nicht passieren kann. Heute ist der schreckliche Ort, wo Emanuel lebendig verbrannt wurde, übrigens ein nettes kleines Restaurant. Den Namen Lipovka gibt es bis heute. Tschüss, zum Schluss. Wenn wir hier bei Mörderisches Österreich über Tatorte in Niederösterreich, Wien oder dem Burgenland sprechen, vergessen wir oft, dass diese Regionen jahrzehntelang direkt an einer der tödlichsten Grenzen der Welt lagen. Die Migrationsbewegung von der Tschechoslowakei nach Österreich hat unser Land tief geprägt und das im Grunde bei drei großen Wellen, die von bitterer Armut bis zu brutaler Gewalt alles bereithielten. Welle 1. Die Ziegelbähm. Das Ganze fing schon im 19. Jahrhundert zur Zeit der Habsburger Monarchie an. Hunderttausende Tschechen und Slowaken kamen auf der Suche nach Arbeit nach Wien. Das ist auch der Grund, warum Wien so groß ist. Also Wien ist ja viel zu groß für das kleine Österreich in Wahrheit. Viele von ihnen schufteten unter miserabelsten, teils sklavenähnlichen Bedingungen in den Ziegeleien am Wienerberg. Daher der Name Ziegelbähm, also Ziegelböhmen. Sie bauten buchstäblich die Wiener Ringstraße auf und sie brachten ihre Kultur mit. Ohne sie gäbe es heute in Wien weder die klassischen Bovidl-Datschkal noch die Palatschinke und auch so mancher böhmischer Nachname ist bis heute in Wien natürlich erhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich alles. 1948 rissen die Kommunisten in Prag die Macht an sich. Plötzlich wurde die Grenze dicht gemacht und es kam zur ersten großen Fluchtwelle. Rund 25.000 Menschen flohen unter Lebensgefahr nach Österreich, um dem neuen Regime zu entkommen. 1968 verschärfte sich die Lage zusätzlich, während des Prager Frühlings. Damals, versuchte die Sowjetarmee mit Panzern die Hoffnung auf Freiheit im Keim zu ersticken. Da flüchteten über 160.000 Tschechoslowaken Hals über Kopf nach Österreich. Und Österreich selbst, damals noch ein relativ junger, neutraler Staat, reagierte ein bisschen pragmatisch. Die Grenze wurde praktisch geöffnet. Der damalige Außenminister und Botschafter wie Rudolf Kirchschläger, die handelten das Ganze unbürokratisch ab. Zwar blieben nur etwa 12.000 Tschechen dauerhaft in Österreich, viele zogen weiter in die USA oder nach Kanada, aber diese Gruppe war hochgebildet. Viele Ärzte, Wissenschaftler und Künstler waren darunter. Ja, die integrierten sich so schnell, dass man sie in der Statistik kaum noch wahrnahm. Und damals war der Protest gegen ihnen eine Ausländerschwemme, also gab es damals einfach nicht. Entlang der Grenze zu Österreich wurde geschossen, es gab Landminen, versteckte Stolperdrähte und Grenzwachen mit Schießbefehl. Dutzende Menschen starben beim Versuch, die Grenze nach Österreich zu überwinden. Im Grunde staatlich angeordnete Morde direkt vor unserer Haustür. Gleichzeitig blühte im Schatten des Eisernen Vorhangs jahrzehntelang die Kriminalität. Schmuggel, Spionage, illegale Schlepperei und mysteriöse Todesfälle im Grenzgebiet, die bis heute nicht ganz aufgeklärt sind. Etwa die ermordeten Fischer an der Theia. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Und zum Schluss noch eine kleine Anekdote von mir. Ich weiß noch, also wie ich als kleiner Bub einmal einen Ausflug ins nördliche Mühlviertel gemacht habe, direkt an die Grenze. Das muss ganz kurz vor der Wende gewesen sein. Mir wurde damals eingeschärft, ich soll mich ja nicht deppert spielen, aber wenn ich mich nicht erwischen lasse, dann kann ich sogar über die Grenze rüberspucken. Das war jetzt nicht abwertend gemeint, sondern eher so, haha, ich habe über die tödlichste Grenze der Welt gespuckt. Und tatsächlich standen wir dann plötzlich vor einem Stacheldrahtverhau und als wir da so staunend mit einem gewissen Respektabstand davor standen, beobachteten uns die Grenzsoldaten, die allerdings auch eher gelangweilt wirkten. Rüberspucken habe ich mich dann doch nicht getraut. Ja, und das war sie, die 119. Folge von Mörderisches Österreich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf zwei supergeheime Extra-Folgen und eine gute Nachtgeschichte. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Also diesmal ist es der Hubert Pilczig im Gurkenglas. Wer das sehen will, willkommen. Wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Und diesmal schaffe ich es, dass ihr nicht um Freigabe anklicken müsst, sondern dass das gleich freigegeben ist. Irgendwann finde ich es raus, wie das geht. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen rumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir auch via paypal.me /MOE-Podcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Sandra, Nina, Victoria, Gerald und Karin für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn und dafür verantwortlich, dass hier die Lichter nicht ausgehen und ich meine Arbeit fortsetzen kann. Ich kann euch gar nicht genug danken. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf YouTube-Kanal Mitglied werden. Da gibt es dann die aktuelle Folge ein bisschen früher als Video quasi, als kleines Goodie. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder per E-Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. Auch da werden wir jetzt dann mit dem nächsten was professionelleres aufziehen. Also mit der Zeit. Schaut auch gerne, wie gesagt, auf YouTube vorbei. Da könnt ihr dann auch mein Gesicht sehen, was den Gruselfaktor natürlich zusätzlich erhöht. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Postcasts hören könnt. Das könnte man per Post verschicken, aber das wäre lustig. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @MOE-Podcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen. Ja, in diesem Sinne, schaut, dass ihr nicht als schwimmender Kopf im Gurkenglas endet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.